Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag.
They called me Daddy, right, last time. A very smart man said, he's our Daddy. But now what I'm asking for is a piece of ice.
Donald Trump in Davos. Macht zeigt sich auch darin, dass andere zuhören, auch wenn man selbst ziemlichen Unsinn redet. Das kennt man aus dem beruflichen Alltag und die Europäer haben es gerade erlebt beim Weltwirtschaftsforum in Davos, wo Donald Trump in seiner Rede so selbstverliebt irrlichterte, dass jeder mit ein wenig Restverstand eigentlich sofort den Saal hätte verlassen müssen. Es ging aber niemand. Stattdessen gab es ein Gerangel selbst um die Stehplätze im Saal. Wer weiß? Vielleicht sagt er was Wichtiges, tritt aus der NATO aus oder erklärt, dass gerade in diesem Moment US-Truppen Grönland besetzen. Gleich ein Gespräch über Macht und Ohnmacht Europas mit dem Schriftsteller Robert Menasse. Außerdem der künstlerische Einfluss Amerikas, Pop-Art aus Deutschland in Oberhausen und eine Inszenierung am Deutschen Theater in Berlin, Heimsuchung von Jenny Erpenbeck. Zunächst aber Mozart in Salzburg. Die Zauberflöte ist eine der beliebtesten Opern überhaupt und das ist gar nicht so leicht zu erklären. Oder es ist ganz leicht, nämlich mit der großartigen Musik und den fantastischen Figuren zu erklären. Die Geschichte aber, die ist doch ziemlich undurchsichtig und hinterlässt viele Fragezeichen. Wenn der populäre Tenor Rolando Villazón, der Intendant der Salzburger Mozartwoche, zu deren 70-jährigen Bestehen den Publikumshit Zauberflöte selbst inszeniert, dann ist das ein programmierter Publikumserfolg. Gestern war Premiere und dabei war auch unser Kritiker Jörn Florian Fuchs. Ich habe ihn gefragt, ob es denn der erwartete Erfolg geworden ist.
Ja, es gab schon viel Publikumsjubel ganz am Schluss. In der Pause war das ein bisschen verhalten noch. Und es gab auch schönen Zwischenapplaus immer wieder. Das schon, also ich würde sagen, der überwiegende Teil des Publikums war nach diesen knapp 3,5 Stunden zufrieden. Ich muss ganz einfach sagen, was das Szenische betrifft, ich stimme da nicht zu. Ich war da sehr unzufrieden. Aber wir haben auf jeden Fall alle einen sehr guten musikalischen Abend erlebt.
Naja, zufrieden ist ja vielleicht auch nicht genug bei dieser Konstellation. Villazón, Salzburg, Mozart, Zauberflöte, das legt's ja eigentlich drauf an, richtiger Erfolg zu werden und nicht nur Zufriedenheit zu erzeugen. Wie geht denn Villazón mit diesem, ich habe es vorhin schon gesagt, rätselhaften Stück um? Hat er eine Idee dazu? Was erzählt seine Zauberflöte?
Er hat ganz viele Ideen, er hat wohl 2 Jahre, hieß es, an diesem Konzept gearbeitet und da ist im Programmheft zu lesen, dass wir in eine Welt von Mark Rothko, von dem abstrakten Maler, eintauchen. Diese Ebene habe ich jetzt überhaupt nicht erkannt. Was aber sehr deutlich und vielleicht zu deutlich zu erkennen ist, ist, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Zauberflötenhandlung und der Familie Mozart. Ganz am Anfang ist Mozart auf dem Sterbebett, er komponiert an seinem Requiem und imaginiert sich gleichsam die Zauberflöte nochmal. Und das bedeutet, dass wir Mozart als stumme Figur fast die ganze Zeit auf der Bühne haben. Der interagiert immer auch mal wieder oder schreibt ein bisschen weiter an der Musik. Und das Lacrimosa aus dem Requiem kommt am Schluss auch nochmal als sozusagen Kuckucksstück, könnte man sagen, wird dort gespielt und gesungen, bevor Mozart, die stumme Figur, dann gen Himmel fährt, zunächst als Toter, aber er wird wieder auferstehen, fast in Form einer bunten Mozartkugel, nämlich eines sehr springlebendigen Springteufels, der also sich reckt und das Publikum animiert, jetzt zu applaudieren, das Ensemble dann auch herausholt. Also da merkt man, genauso wie zum Beispiel bei der Figurenzeichnung des Papageno, merkt man einfach Rolando Villazón mit seiner quirligen Personenführung, mit seiner quirligen Art, die er da 1:1 auf die Bühne setzt und dieses Durcheinander, was er gerne auch in Interviews und in Gesprächen in seinem ganzen Leben und Denken immer mal wieder zum Besten gibt. Das findet sich in der Inszenierung. Das, finde ich, tut ihr aber letztlich nicht gut, weil da sehr viel reingepackt wird, aber es bleibt letztlich sehr oberflächlich.
Ja, Rolando Villazón war ja selbst auch ein sehr, sehr beliebter Papageno, eben in der Zauberflöte. Das ist ja vielleicht aber doch eine Idee, das Ganze so spielerisch anzulegen, weil ja die Story doch ein bisschen, sagen wir mal, auf der einen Seite einfach ist, auf der anderen Seite mit dem ganzen Freimaurer-Hintergrund auch gar nicht so leicht zu durchschauen. Damit einfach spielerisch umzugehen, also den Mozart hier nochmal selber auftreten zu lassen, hältst du trotzdem für keine gute Idee?
Das ist alles schon gemacht worden. Das hat Klaus gut gemacht, Komponisten auf die Bühne zu stellen in ihren eigenen Opern sozusagen. Vor allen Dingen jemand wie Stefan Herheim. Aber gerade bei letzterem funktionierte das in der Regel in jedem Moment, in jeder Nuance. Da müsste man mit arbeiten. Aber nur die Leute immer mal durch die Szenerie laufen zu lassen, ziemlich uninspiriert, finde ich, ist noch kein Konzept. Und das Problem ist einfach, dass es diesen Overkill gibt, dass die Personenführung zum Teil auch zwischen Verzappelung und einer großen Lähmung letztendlich ist. Also ich fand das szenisch, ehrlich gesagt, einen ziemlichen Reinfall.
Aber du hast es angedeutet, der Trost liegt wie so oft in der Musik.
Hören wir doch zunächst die Königin der Nacht. Das ist Catherine Luig. Da hört man durchaus ein bisschen Metall in der Stimme, aber ich finde, sie hat das gut gemacht. Unbedingt erwähnenswert, Franz Josef Selig als Sarastro hat mir gut gefallen, während der Tamino von Magnus Dietrich, ja, das ist noch ein bisschen ausbaufähig. Eine sehr schöne lyrische Stimme, aber da fehlt es ein bisschen an Kraft, finde ich. Und der Papageno Theodore Platt, der macht das Vokal zwar quirlig und toll, aber man wird immer ein bisschen eben abgelenkt durch dieses Überagieren, was da passiert. Das ist ein Papageno of Speed, könnte man sagen. Das große Fund des ganzen Abends ist aber auf jeden Fall Roberto González Monjas am Pult des Mozarteum Orchester, denn das ist ein sehr, sehr schroffer Klang. Er hat ein Klangkonzept, finde ich, das fast so ein bisschen Revolutionscharakter hat, schon auf Beethoven verweist aus meiner Sicht. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, aber es ist eben eine große Kluft dieses Mal zwischen der musikalischen Leistung und der Inszenierung.
Jörn Florian Fuchs über Rolando Villazons Inszenierung der Zauberflöte bei der Salzburger Mozartwoche. Europa hat Musik wie die von Mozart hervorgebracht, die Aufklärung und eine Union, die den Frieden durch Zusammenarbeit sichert. Aber diese gute Idee, die Europäische Union nämlich, ist eigentlich permanent im Krisenmodus. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos richteten sich erneut alle Augen auf Donald Trump. Der große Eklat, der blieb aus, aber hat Europa das Schlimmste verhindert oder ist es Trumps Drohung erlegen? Wie überhaupt kann Europa ohne die USA zu sich selbst finden? Der Schriftsteller Robert Menasse hat schon zwei Romane über die Europäische Union geschrieben und zahlreiche Essays. Und er ist ein großer Verfechter der europäischen Idee. Ich habe ihn gefragt, wie die Europäer in Davos ausgesehen haben.
Die Europäer in Davos haben sich so verhalten, wie sie sich schon die längste Zeit leider verhalten haben, nämlich ausgesprochen feig und devot. Und ich halte das für einen großen Fehler, weil die Europäische Union wäre eigentlich in einer Situation mit dem größten Binnenmarkt der Welt, mit den Fortschritten, die es in Europa schon gibt im Hinblick auf Gemeinschaftspolitik und Gemeinschaftsrecht, viel deutlicher da eine rote Linie zu ziehen gegenüber den, man muss wirklich sagen, radikal imperialistischen Ansprüchen der USA. Ich bin überzeugt davon, dass jetzt einfach sehr, sehr viele Menschen mit großem Frust und großer Enttäuschung sehen, dass die sogenannte transatlantische Wertegemeinschaft eine schöne Fiktion war. Und das hat auch der kanadische Premierminister in Davos als einziger so formuliert.
Aber kann man nicht auch die Tatsache, die Sie jetzt gerade geschildert haben, dass nämlich die transatlantische Wertegemeinschaft offensichtlich nicht mehr funktioniert, dass es eine Bedrohung von außen gibt, auch von Seiten der Vereinigten Staaten für Europa, kann das nicht auch dazu führen, Europa wieder attraktiver zu machen, weil jetzt eigentlich so richtig greifbar wird, was man bislang immer behauptet hat, aber nicht gelebt, dass nämlich die kleinen Europäer nur Bestand haben können in Zeiten von globalen Mächten wie Russland, die USA, China, wenn sie sich zusammenschließen?
Ja, das sehen ja eh die meisten, glaube ich. Nur wer es nicht wirklich in Politik umsetzt, sind die europäischen Staats- und Regierungschefs und die europäischen Institutionen. Das Schauspiel, das sich uns bietet im Moment, ist leider erbärmlich. Es zeigt, wie klein der Schritt ist von Vasallen zum Sklaven.
Aber die Europäer sind nicht Mitglied geworden in Trumps Friedensrat. Sie haben sich auch deutlich, also für europäische Verhältnisse, erstaunlich deutlich gegen Trump positioniert, sowohl was Grönland angeht, als auch den Friedensrat und die anderen Zumutungen, die Trump auf Europa niederregnen lassen wollte. Sehen Sie nicht eine Art Wendepunkt?
Ich möchte es mal so formulieren. Ich sehe die Möglichkeit, dass Europa endlich souveräner wird, selbstbewusster und eine selbstbewusstere Politik machen könnte in größerer Geschlossenheit und größerer Einigkeit. Ich sehe die Möglichkeit, aber ich sehe auch die Feigheit und die Willfährigkeit. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass man heute so, wie soll ich sagen, so überrascht ist im Hinblick auf die US-amerikanische Politik. Die Politik von Trump, die globalen politischen Ansprüche von Trump unterscheiden sich ja überhaupt nicht von allen US-Präsidenten in meiner Lebenszeit. Ja, es hat immer wieder diese Interventionen gegeben, diese Regime-Changes von den USA vom Zaun gebrochen, diese internationalen, auch militärischen Interventionen gegen das Völkerrecht. Vom Sturz von Mossadegh im Iran, der bis heute die Region destabilisiert hat, über Nicaragua, Chile, Panama, den Irak. Ja. Es war bisher immer so, nur es wurde hinter schönen diplomatischen Phrasen versteckt. Der einzige Unterschied meiner Meinung nach ist heute nur der, dass Trump auf seine manchmal auch sprunghafte, wirre Art das deutlicher ausspricht. Aber grundsätzlich hat sich die Politik der USA nicht geändert. Und es war für alle Menschen, die eigentlich auf eine vernünftige Entwicklung des europäischen Gemeinschaftsprojekts gehofft haben, immer schon unverständlich, dass die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter einem amerikanischen Oberbefehl steht.
Sie haben Kanadas Premier Mark Carney angesprochen, der in Davos dafür plädiert hat, die Realitäten anzuerkennen. Also genau wie Sie es gerade auch gesagt haben, zu sehen, dass die regelbasierte Weltordnung immer Ausnahmen kannte, wenn diejenigen, die mächtig waren, sie haben wollten.
Ja.
Und er hat eigentlich angeschlossen an den europäischen Gedanken der unmittelbaren Nachkriegszeit. Er hat nämlich ökonomisch argumentiert. Europa hat begonnen als ein Friedensprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ging zunächst um Zusammenarbeit bei Kohle und Stahl, also in den Industrien, die rüstungsrelevant sind. Und Mark Carney hat eigentlich die Hand ausgestreckt und hat gesagt, wir müssen den Bruch, so hat er die Gegenwart beschrieben, nutzen, um was Größeres, Besseres, Stärkeres, Gerechteres zu bauen, nämlich mehr Zusammenarbeit der Mittelmächte. Ist nicht vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man die europäische Idee auch skalieren kann in einen größeren internationalen Raum?
Ja, das ist die Hoffnung aller Beobachter, die immer noch die europäische Idee für zukunftsweisend halten. Ich finde, McCarney war eigentlich der Lichtblick in Davos. Und ich kann hoffen, dass sich diese Ansicht durchsetzt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe beim gegenwärtigen politischen Personal in Europa also diese Hoffnung eigentlich sogar schon wieder eher schwinden. Wenn zum Beispiel der deutsche Kanzler dem Trump zuruft, wenn du nicht Europa als Partner willst, dann nimm wenigstens uns Deutsche als Partner. Also das ist, finde ich, so skandalös.
Das war aber vor Davos.
Ja, es war vor Davos, aber das halt nach. Und ich finde das so skandalös und ich finde es auch bestürzend, dass das nicht viel, viel stärker, ich möchte fast sagen, skandalisiert worden ist.
Fehlt da den Europäern einfach der Schritt von der schönen Idee in die Praxis?
Ich glaube, um noch einmal auf den kanadischen Premierminister zurückzukommen, wir müssen uns in Europa jetzt wirklich überlegen und auch entsprechend politischen Druck aufbauen, wie wir unseren Anspruch, ja, dass wir auch eine Wertegemeinschaft tatsächlich sind, in der es um einen gemeinsamen Rechtszustand, um Gemeinschaftspolitik, um das gemeinsame Lösen von objektiven Problemen, von der Klimaerwärmung bis hin zu den Konsequenzen der Digitalisierung der Welt und so weiter und so weiter, wie wir das nur in Gemeinschaft lösen können, aber eben bei glaubhafter Vertretung der Werte, auf die wir so stolz sind. Wenn wir die jedes Mal, wenn die deutsche Autoindustrie Angst hat vor Exporteinbrüchen oder wenn die europäischen Regierungen Angst haben vor Hilflosigkeit im Hinblick auf zum Beispiel russische Aggression und dann immer noch glauben, dass der amerikanische Schutz ausreicht, um das hintanzuhalten. Wenn wir immer nur aus Feigheit und aus ökonomischen Interessen, die den Werten widersprechen, so weiterwursteln, dann wird daraus nichts. Und ich sage immer, als Europäer muss man heute Folgendes machen. Man muss die Grundidee der europäischen Einigung rekonstruieren, verteidigen. Wir müssen erklären, wir meinen es ernst mit unseren Werten. Ja? Wir meinen es ernst mit der europäischen Gemeinschaftsidee. Sie ist das einzige zukunftsfähige politische Modell, das es heute gibt, weil das europäische Projekt wird niemals seine Interessen versuchen, militärisch durchzusetzen, so wie es die großen Nationalstaaten und Hegemone machen, sondern wir müssen glaubhaft machen, dass wir das richtige Modell haben. Aber das müssen wir dringend reformieren. Und das geht sicherlich nicht, wenn wir immer wieder sagen, naja, der Trump, er spinnt ein Ding, und wir müssen aufpassen, wir dürfen ihn nicht reizen, wir dürfen ihn nicht verärgern und er ist ja doch unser wichtigster Partner. Ich bin dafür, dass wir die Partnerschaft jetzt einmal aussetzen und schauen, wie Europa ein souveräner, demokratischer Kontinent im Sinne der Friedensidee und der Gemeinschaftspolitik werden kann. Und das Zweite ist, dass wir in Europa Zukunft nur haben, auch Glaubwürdigkeit in der Welt, wenn wir eine souveränere, selbstbewusste Politik machen, die eindeutig zeigt, dass wir unsere Werte als Grundlage unserer Politik ernst nehmen.
Robert Menasse über ein glaubwürdiges Europa. Jenny Erpenbecks Roman Heimsuchung erzählt von einem Grundstück und den Menschen, die im Laufe der Zeit drauf wohnen. Vor 20 Jahren erschienen ist der Roman seit kurzem Pflichtlektüre im Deutschabitur, weil er über die Geschichte des Bodens deutsche Geschichte erzählt. Am Deutschen Theater in Berlin war er nun in einer Fassung von Alexander Eisenach zu sehen. Eberhard Spreng.
Ist das schon Theater oder nur das Aufsagen von Literatur? Das fragt man sich, während man Jenny Erpenbecks Roman Heimsuchung auf der Bühne des Deutschen Theaters nacherzählt bekommt. Das neunköpfige Ensemble skizziert hier eine Vielzahl von Figuren, die an einem brandenburgischen Seeufer nach Lebensglück suchen. Und doch ist der eigentliche Protagonist der Erzählung eine unsichtbare Macht, der alle Menschen unterworfen sind. Es ist die Zeit, die alles verwandelt, noch bevor Menschen ins Spiel kommen. Der Prolog am Anfang feiert das Ende der Eiszeit.
Wo es nicht tiefer dringen konnte, weil der Boden schon satt war, sammelte es sich über den blauen Ton und stieg an. Schnitt mit seinem Spiegel quer durch die dunkle Erde und wurde sichtbar als klarer See.
An diesem See wird ein knappes Jahrhundert deutscher Geschichte erzählt. Sie beginnt mit einem Dorfvorsteher, der ein großes Waldstück aufteilt und verkauft. Der jüdische Tuchmacher Arthur kauft eine Parzelle. Während der Nazi-Herrschaft ist er gezwungen, sie weit unter Wert abzutreten. Aber auch der Erlös wird ihm genommen, noch bevor er ihn für seine Flucht ins Exil hätte nutzen können.
Der gesamte Besitz von Arthur und Hermine, darunter auch der Erlös aus dem Verkauf des Grundstücks am See, fällt an das Deutsche Reich.
Profiteur des Deals ist ein Architekt, der für seine Frau ein elegantes Sommerhaus am See errichtet, das gegen Ende des Zweiten Weltkriegs von der Sowjetarmee konfisziert wird. Dabei entdeckt der russische Major im obersten Stockwerk einen verborgenen Wandschrank, in dem sich die Frau des Architekten versteckt hat. Die krasseste Szene des Romans, eine Art wechselseitiger Vergewaltigung, spielen Anja Schneider und Benjamin Lilly mit keuschem Abstand. Jahre später dient das Sommerhaus zu DDR-Zeiten einer aus dem russischen Exil heimkehrenden Schriftstellerin als Refugium.
Deutschland hatte sich auf Nimmerwiedersehen in etwas Körperloses aufgelöst, in den verlorenen Geist.
Die Drehbühne kreist und in dieser steten Bewegung sucht die von Julischka Eichel verkörperte hochnervöse Autorin, gemeint ist die Großmutter von Jenny Erpenbeck, für sich und ihre Schreibmaschine vergeblich nach der richtigen Position. Dies ist eines der wenigen aussagekräftigen Bilder einer allzu texttreuen Aufführung, die den Roman eher nacherzählt als theatral erkundet. Auch die zentrale Figur des Romans, der Gärtner, bleibt eine pathetische Behauptung. Almut Zilcher spielt die allegorische Figur mit leerer Bedeutsamkeit.
Woher gekommen ist, weiß im Dorf niemand. Vielleicht war er immer schon da. Der Gärtner spricht wenig. Manchen im Dorf ist er wegen dieses Schweigens nicht ganz geheuer. Andere widerhalten dagegen. Er plaudere nun mal lieber mit dem Grünzeug.
Alle anderen Figuren erleiden Selbstmord, Vertreibung, Massenmord, Krieg und Exil. Sie suchen in der Weimarer Republik, der Nazi-DDR und schließlich der Wendezeit mit ihrer Entpachtung und Restitution an Alteigentümer vergeblich nach einem Stück Heimat. Der Gärtner hingegen ist in diesem multiperspektivischen Erzählen ein ideologieferner Ruhepunkt. Er ist Spiegelbild der Natur und einer alles erduldenden Schöpfung. Er ist auf symbolischer Ebene der Treuhänder, eine Hoffnung auf Heimat. Das neunköpfige Ensemble exekutiert sein verteiltes Romanaufsagen auf einer immerfort bewegten Drehbühne mit einigen gläsernen Stellwänden. Diese Theaterbastelarbeit bräuchte uns kaum weiter zu interessieren, stünde sie nicht im Zusammenhang mit einem übergreifenden pädagogischen Projekt. Denn die Heimsuchung ist gerade zum deutschlandweiten Abiturthema und damit irgendwie auch zur nationalen erinnerungspolitischen Pflichtaufgabe gemacht worden. Und obwohl Jenny Erpenbeck zu allen ihren Figuren eine kluge Distanz hält und deren Suche nach Heimat als ein unmögliches Vorhaben scheitern lässt, schlägt hier eben doch auch eine gewisse Ostalgie 2.0 durch. Der Roman als Abitur- und Theaterübung ist so auch eine Konzession an das aktuelle ostdeutsche Stimmungsbild, bei dem der Grund für das generelle Gefühl der Unbehaustheit in der deutsch-deutschen Geschichte gesucht wird.
Heimsuchung von Jenny Erpenbeck am Deutschen Theater in Berlin. Pop Art ist eine US-amerikanische Erfindung. Kommerz und Kunst, das passte in den 50ern zusammen. Warum nicht Spaß haben und bunt sein, den Alltag zum Thema der Kunst machen, statt historische Ereignisse, die Popkultur statt politische Haltung? Das Museum Schloss Oberhausen untersucht nun, wie die amerikanische Popart in Deutschland aufgenommen wurde. Auch die deutsche Popart ist ein Spaß, aber ein ganz anderer. Und sie setzt sich auseinander mit ihrer Zeit, hat Berit Hempel gesehen.
Die Ausstellung beginnt mit dem Erwartbaren, dem Mainstream. Knallige Farben, große Formate, Sex und Konsum. Bodo Boden lässt in einem Siebdruck einen roten Lippenstift über eine blaue Mondlandschaft schweben. Fritz Kothe zeigt, ebenfalls als Siebdruck, einen roten, spitzen Schuhabsatz neben einem glänzenden Frauenmund. Thomas Beierl druckt unter dem Titel Herzensbrecher ein Paar beim Geschlechtsverkehr. Die Popartisten in Deutschland übernehmen hier noch Themen und Formen der Kollegen aus den USA und Großbritannien. Kuratorin Sarah Hülsewig.
Sie haben sich vor allen Dingen der Auflagenkunst und der Multiples bedient. Also sie wollten ähnlich wie ihre Kollegen im angloamerikanischen Raum Kunst für alle produzieren, also Kunst für jedermann. Und sie haben natürlich auch den Siebdruck als eine Technik häufig verwendet.
Kunst für jedermann und für jeden Geldbeutel. Das reizte auch Gerhard Richter und Sigmar Polke. Als arme Kunststudenten in Düsseldorf waren sie in den 1960er Jahren begeistert davon, mit kleinen Formaten Geld zu verdienen. Für 3 Jahre schließen sie sich mit anderen Künstlern unter dem Namen Kapitalistischer Realismus zusammen. Richter verfremdet Fotos der Queen mit seiner Wischtechnik. Polke fragt in einem Druck, ob Schwämme Schwarmbewusstsein haben. Sind Richter und Polke Pop? Für den Sammler Heinz Beck, der 1988 starb, auf jeden Fall. In der Ausstellung wird er in einem Wandtext zitiert.
Es erscheint mir oft wirklich nötig, uns alle aus der Verflachung und Stumpfheit herauszureißen, in die wir durch Fernsehen, Illustrierte, Werbung und Konsum geführt worden sind. Wenn die Popart mit dazu beitragen kann, so hat sie ihren Zweck vollauf erfüllt.
Die Popartistinnen in Deutschland haben sich mit ihrer Umwelt auseinandergesetzt, also und der Zeit, in der sie eben gelebt haben. Wie wir alle wissen, waren die 60er Jahre auch in Deutschland eine sehr bewegte Zeit. Und das haben die deutschen Künstlerinnen und Künstler dann zum Thema gemacht.
Wirtschaftswunder, Kriege, Vergangenheitsbewältigung, auch das sind Themen der Popartisten aus Deutschland. Und was in der Ausstellung so bunt und grell beginnt, wird in der ersten Etage des Schlosses gesellschaftskritisch. Wolf Hostell zum Beispiel erinnert 1967 an die Toten des Vernichtungslagers Treblinka, indem er ein Foto der Opfer, eine Reihe nackter Frauen, mit Farbe bearbeitet. Klaus Steg druckt im selben Jahr ein Blatt mit dem Titel Coca-Cola. Nur auf den ersten Blick wirkt es wie Produktwerbung.
Man erkennt auch das Coca-Cola-Label, also das Logo dieser berühmten Limonadenmarke. Und da drin eingebaut hat Klaus Steck collageartig eben, also ein schreiendes Kind aus Vietnam, was dann eben darauf hindeutet, dass er die amerikanische Einmischung in den Vietnamkrieg kritisiert.
Die Ausstellung mit rund 100 Arbeiten reicht über 3 Etagen. Knappe Wandtexte erklären die unterschiedlichen Kapitel, wie Pop Art abstrakt oder antimuseale Haltung. Zwischen all den gerahmten Drucken hat Kuratorin Sarah Hülsewig ein besonderes Anliegen.
Wir zeigen hier halt im Kleinen, dass Pop Art eben auch diese Auflagenkunst ist.
German Pop Art ist in der Ausstellung allerdings hauptsächlich männlich. Unter 47 Künstlern gibt es gerade einmal 5 Frauen. Und Pop Art ist westdeutsch. Das liegt neben anderen Faktoren auch an der Sammlungstätigkeit des Düsseldorfers Heinz Beck. René Zechlin beherbergt als Direktor des Wilhelm-Hack-Museums Ludwigshafen Becks Nachlass. Der umfasst mehr als 2600 Werke.
Er hat auch umgekehrt jetzt nicht nur in Deutschland überall, sondern speziell auch im Rheinland gekauft, bei Kunstvereinen, Museen, Kunsthändlern und Verlagen.
Und die hatten ihr spezielles Angebot. Die Ausstellung in Oberhausen reicht von der Fluxus-Künstlerin Mary Bauermeister über den Konzeptkünstler Tim Ulrichs bis hin zu Josef Beuys. Der Begriff Pop-Art ist hier weit gefasst. Die Künstler alle eint, ganz im Sinne der Pop-Art, dass sie Auflagenkunst schufen, Kunst für jedermann. Die Ausstellung punktet damit, dass sie neben den bekannten und oft überdimensionierten Werken der angloamerikanischen Kollegen hier eine unbekanntere und stillere Facette der Kunstrichtung zeigt.
Pop-Art aus Deutschland im Museum Schloss Oberhausen. Die italienische Reise von Goethe ist der Cicerone eines neuen deutsch-italienischen Pilgerwegs. Damit beginnen die Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, für Goethe war es das Land, wo die Zitronen blühen. Und so reiste er ab 1786 über Verona, Venedig, Florenz, Rom, Neapel bis nach Sizilien. Und auf seinen Spuren soll es künftig eine deutsch-italienische Kulturroute geben. Das haben Italiens Kulturminister Alessandro Giulia und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer bei den Regierungskonsultationen in Rom vereinbart. Andere pilgern den Jakobsweg, Literaturfreunde also künftig die Route des Dichters. Gestern Abend wurde der Ludwig-Beck-Preis für Zivilcourage verliehen. Er ging an die russische Historikerin Irina Scherbakowa, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, und an die russische Menschenrechtsaktivistin Julia Nawalnaja. In ihren Dankesreden erinnerten die Preisträgerinnen an die russischen wie ukrainischen Widerstandskämpfer und Aktivisten.
Vor allem aber denke ich an den unglaublichen Mut und die Standhaftigkeit der ukrainischen Bürger, die sich seit 4 Jahren der russischen Aggression widersetzen, trotz Kälte, Frost und Dunkelheit. Und ich möchte heute diese Gelegenheit nutzen, um sie alle aufzurufen, der Ukraine jetzt und ihren Bürgern zu helfen, Geld für den Kauf von Generatoren zu sammeln, erscheint mir heute als eine dringende zivilgesellschaftliche Aufgabe für uns alle.
So Irina Scherbakowa. Bei den Oscars hat es nicht geklappt mit einer Nominierung, aber immerhin gab es jetzt für Mascha Schilinskis Mehrgenerationendrama In die Sonne schauen den Bayerischen Filmpreis in den Kategorien Regie und Bildgestaltung. In der Kategorie Bester Film gewann Fatih Akins Amrum und als erfolgreichster Film wurde Das Kanu des Manitou von Billy Herbig ausgezeichnet. Eine Berliner Kulturgröße ist tot, der Kabarettist und Kulturmanager Holger Klotzbach. Die Liste der von ihm initiierten Veranstaltungsorte ist lang, vor allem aber wird er mit einer Spielstätte assoziiert, der Bar jeder Vernunft.
In den feineren Kreisen der Kultur, die Leute haben uns zunächst nicht mit der Kohlenzange angepackt und rannten uns dann aber die Bude an.
Nach seinem Lehramtsstudium wurde Klotzbach vom radikalen Erlass als verfassungsfeindlich eingestuft und erhielt Berufsverbot. Also wechselte er erst zum Zirkus, wurde dann Mitglied beim Kabarett Die drei Tornados und gründete schließlich die Bar Jeder Vernunft. Bald ein Kultort, durch den etwa Georgette Die, Tim Fischer, Cora Frost bekannt wurden. Jetzt ist Holger Klotzbach mit 80 Jahren gestorben. Und seit Dezember muss das Kennedy Center auch den aktuellen Präsidenten im Namen führen. Und das ist in der Kulturszene definitiv keine gute PR-Strategie. Es häufen sich die Absagen beim Center. Zuletzt hatten schon die Martha Graham Dance Company, die Musikerin Rhiannon Giddens und Schauspielerin Issa Rae ihre Auftritte abgesagt. Und nun auch Star-Sopranistin Renée Fleming. Offizielle Begründung: eine Terminkollision. Davor hatte sich Fleming schon als künstlerische Beraterin vom Trump-Kennedy Center zurückgezogen.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Russische Luftangriffe und konstruktive Gespräche, die Debatte um die Mercosur-Abstimmung im Europaparlament und Proteste gegen ICE in den Vereinigten Staaten. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.